Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wann, wenn nicht jetzt, über das große Innehalten nachdenken. Wir tun das in dieser Woche hier bei Fazit in einer Reihe, in der es um die großen Themen des Lebens geht, um Freundschaft, um Vertrauen, um Heimat, darüber, wie wir eigentlich wohnen, wie wir uns ohne Feste, Messen und Kongresse kleiden und wie wir nach diesem Pandemiejahr Prozesse von Wissenschaft und Forschung wahrnehmen, anders wahrnehmen vielleicht. Heute geht es in das große Innehalten um Zeit, um unser Zeitempfinden, um geschenkte Zeit. Auch darüber habe ich vor der Sendung mit dem Soziologen Hartmut Rosa gesprochen. Guten Abend.
Hallo.
Herr Rosa, 10 Monate Corona haben wir hinter uns. Ist Ihnen diese Zeit lang oder eher kurz vorgekommen?
Alles in allem hatte ich eher den Eindruck, dass das eine lange Zeit war. Ja, man hat, glaube ich, also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es schon ziemlich lange wir unter diesem Schatten und auch unter diesen eingeschränkten Verhältnissen leben.
Und glauben Sie, das hat damit zu tun, dass das ein anderes Leben war in dieser Zeit oder dass das einfach unangenehm ist und man ganz dringend wieder in die alten Zustände zurück will?
Also tatsächlich weiß man aus der Psychologie der Zeitwahrnehmung ziemlich gut, woran es liegt, wenn einmal ein Zeitabschnitt lange vorkommt. Nämlich dann, wenn man Routinen verlässt, wenn Dinge plötzlich anders gelaufen sind, als man gedacht hat und wenn sie einem gleichzeitig die neuen Zustände durchaus wichtig waren und was bedeuten. Also häufig ist es ja, denke ich, vielen so gegangen, dass man am Ende des Jahres immer gestaunt hat und gesagt hat, was, ist es schon wieder ein Jahr vorbei? Ich habe das Gefühl, es war doch gerade erst Neujahr. Das liegt oft daran, dass es kaum Erinnerungsspuren gibt, dass wir kaum Erinnerungsspuren angelegt haben, weil halt viele Abläufe einfach routiniert waren. Und ich glaube, in dem Jahr sind ganz viele Sachen eben nicht im Routinemodus verlaufen und waren uns doch wichtig. Und deshalb hat man jetzt das Gefühl, es war ganz schön lang seit März.
Mhm. Würden Sie das auch bewerten? Also das könnte ja bedeuten, dass man in seinem Leben vielleicht doch häufiger mal so bewusst Erinnerungsspuren legen sollte, ja? Oder so Dinge tun sollte, die dann als Spur in Erinnerung bleiben.
Also das würde ich tatsächlich so sagen wollen, dass ich glaube, also Erfahrungen, auf die ich als Soziologe Wert lege, weil ich die versucht habe zu erforschen, also Resonanzerfahrungen, Sachen, die uns wirklich berührt haben und in denen wir uns lebendig gefühlt haben, die bleiben ganz häufig als Erinnerungsspuren dann auch lange erhalten. An die erinnern wir uns gerne zurück. Also oft ist eine Urlaubsreise oder sagen wir mal eine Bergwanderung oder so, kommt uns ja oft ganz lange vor und auch ist auch im Rückblick lange. Bei so Sachen wie Corona ist es natürlich nicht unbedingt so, weil die ja zum Großteil auch erzwungene Stillstellung beinhalten. Oder Angst oder so. Also an diese Phasen mögen wir uns vielleicht nicht unbedingt erinnern. Und ich glaube, im normalen Leben versuchen wir halt ganz häufig intensive Erlebnisse zu haben, indem wir was ganz Tolles machen. Und das muss uns aber nicht wirklich tief berühren.
Ne? Also sagen Sie mal ein Beispiel?
Also es gibt ein ganz interessantes Kurz-Kurz-Muster, das habe ich in meinem Beschleunigungsbuch versucht darzustellen. Also zum Beispiel, wenn wir einen Krimi gucken oder so, oder auch eine spektakuläre Kino- oder Theaterinszenierung oder so, dann kann uns das für den Moment zwar tief berühren, aber es hat nichts mit unserem sonstigen Leben zu tun. Es verbindet sich nicht mit unserer Identität und unserer Erinnerung. Und das heißt, in der Rückschau ist es dann trotzdem eine Episode, die ganz kurz nur gespeichert ist oder sogar verschwindet. Also die Erlebnisse werden nur dann zu einer, auch in der Rückschau zu intensiven und langfristigen Erlebnissen, wenn sie uns wirklich geprägt und vielleicht auch verändert haben, wenn wir uns auch mit unserem ganzen Wesen da einbringen konnten. Und deshalb hängt es nicht an der Heftigkeit der Sinneseindrücke, sondern an der Art und Weise, wie wir uns auf eine Sache einlassen. Was da gerade passiert, ich glaube, die neue Erfahrung, auch zeitliche Erfahrung, ist das, was ich Weltreichweitenverkürzung nenne, weil wir normalerweise in unserem Leben, in der modernen Gesellschaft immer darauf ausgerichtet sind, möglichst viel Dinge erreichbar zu haben, verfügbar zu haben, medial verfügbar zu haben, aber auch physisch hinreisen zu können, Kontakt zu haben und so weiter. Und was wir gerade erlebt haben, ist, dass diese Weltreichweite radikal geschrumpft ist, dass uns ganz viel Welt unverfügbar wird. Also in Zeiten des Lockdowns können wir uns nur im Umkreis unserer Wohnung bewegen und ganz viele Dinge werden uns räumlich unverfügbar. Wir können jetzt nicht ins Ausland reisen oder irgendwohin und auch zeitlich, weil wir gar nicht gut in die Zukunft planen können. Und das ist eine neue Zeiterfahrung, die sich natürlich nicht unbedingt toll anfühlt, weil wir die ja nicht planmäßig geschaffen haben, sondern weil die uns aufgezwungen wird.
Okay. Haben Sie vielleicht trotzdem in den vergangenen Monaten seit der Beginn der Corona-Pandemie auch mal das Gefühl gehabt, trotzdem Zeit geschenkt zu bekommen?
Also das war bei mir definitiv so und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so gewesen. Nee, nicht bei allen. Viele, also wenn sie im Gesundheitswesen arbeiten oder wenn sie Paketfahrer sind, im Logistikdienst arbeiten, dann haben sie jetzt natürlich mehr Stress als vorher. Und wenn sie um die Existenz kämpfen müssen, von Existenzkampf bedroht sind, dann ist es sozusagen keine geschenkte Zeit, sondern eigentlich gestohlene. Aber für viele Menschen war es halt so, dass tatsächlich der Kalender sich wie von Rätselhand nicht gefüllt hat, wie er sonst immer tut, sondern geradezu geleert. Also da dieses nächste Wochenende fällt aus und da fällt am Donnerstag was aus und am Freitag. Und natürlich sind da leere Zeiten entstanden. Und ich glaube, ich habe wie fast alle anderen Menschen auch die Erfahrung gemacht, dass das auch das ambivalent war, weil wir dann irgendwie dachten, oh, diese Zeit müsste ich jetzt eigentlich nützen. Jetzt müsste ich ganz viel von den Sachen tun, zu denen ich sonst nie gekommen bin. Und dann stellen wir fest, dass wir oft dazu entweder keine Lust haben, weil uns vielleicht die Energie fehlt. Ich glaube, Energie kriegen wir nämlich auch in der Interaktion. Und deshalb fühlen sich viele Menschen jetzt auch schlapp. Und das ist mir oft auch so gegangen.
Ich hatte ja anfangs das Gefühl, dass Corona so eine Art Notbremse für unsere Gesellschaft ist, also um uns aufzurütteln, so rastlos können wir nicht weitermachen. Inzwischen empfinde ich es ein bisschen anders, so ungefähr wie das Imperium schlägt zurück. Also wir hatten die Hybris, Sie haben das ja auch schon erwähnt, Raum und Zeit beherrschen zu können und jetzt beherrscht genau deshalb dieses Ding uns.
Also tatsächlich halte ich das für einen ganz interessanten Erklärungsansatz, irgendwie zu sagen, ich meine, Viren sind ja eh ganz rätselhafte Dinge irgendwie, keine richtigen Lebewesen, aber sie verhalten sich irgendwie wie Lebewesen. Und es gibt tatsächlich Biomediziner, die sagen, ein Virus kann man auch verstehen als ein Indikator, ein Anzeiger für eine Störung in der Art und Weise unserer Weltbeziehung. Ja? Etwas zwischen unserem organismischen und sozialen Leben und der Welt da draußen stimmt nicht. Und wenn ich das in dieser Richtung deuten würde, dann will ich sagen, dass das nach meiner Auffassung Corona geradezu ein Monster der Unverfügbarkeit ist. Da wird uns vor Augen geführt, dass wir die Welt nicht unter Kontrolle bringen können. Wir können das nicht verfügbar machen. Wir haben das Virus weder wissenschaftlich unter Kontrolle noch medizinisch im Griff, noch können wir es politisch regulieren. Wir können es ja auch individuell weder schmecken, noch hören, noch riechen, da wird uns vor Augen geführt, dass im letzten Grund Welt, Natur, Leben uns unverfügbar sind.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das jetzt vor kurzem bei Suhrkamp nochmal neu aufgelegt worden ist, das genau so heißt, Unverfügbarkeit. Also damit scheint unser Gefühl in dieser Zeit etwas zu tun zu haben. Jetzt nochmal die Frage, wann kann sich eine solche Unverfügbarkeit in ein glückliches Gefühl möglicherweise fügen und wann kippt es um?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass es zwei Arten von Unverfügbarkeit gibt. Und wir erleben im Moment die monströse und die unglückliche. Das heißt, wenn uns eine Sache, ich würde fast sagen, heimtückisch befällt, dann fehlt die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann gegenüber diesem Virus nichts tun. Ja, ich sehe es und höre es ja nicht einmal. Also das Virus ist mir in diesem Sinne unverfügbar in einer Weise, die ich als bedrohlich geradezu erfahre. Ja, die Welt wird mir bedrohlich. Aber es gibt eine andere Erfahrung von Unverfügbarkeit, die mit Glück verbunden ist. Wenn wir uns in einen Menschen verlieben zum Beispiel, dann haben wir den ja nicht unter Kontrolle. Wir verfügen ihn nicht über ihn, sondern da entzieht sich etwas. Und trotzdem können wir mit ihm in Kontakt treten, indem wir uns auch als selbst wirksam erfahren. Und interessanterweise ist diese Struktur bei allen befriedigenden oder beglückenden Erfahrungen da. Also wenn wir zum Beispiel ein neues Musikstück entdecken, dann erfahren wir das nur so lange als faszinierend, als berührend, wie wir das Gefühl haben, ich habe es noch nicht völlig erschlossen. Ich habe noch nicht alles gehört oder wenn ich selber spiele, ich beherrsche es noch nicht völlig. Dann entsteht sowas wie eine Resonanzbeziehung. Eine Welt, die wir vollständig unter Kontrolle und unter Verfügbarkeit hätten, wäre für uns eine tote, langweilige und leere Welt. Und deshalb glaube ich, unser modernes Streben, Welt und Leben komplett verfügbar zu machen, führt fast notwendig in einen Zustand der Entfremdung oder sogar der Depression.
Hat wahrscheinlich dann auch was mit Loslassen, mit Kontrolle abgeben zu tun, oder?
Das ist absolut so. Also ich denke, es fällt uns als modernen Menschen wirklich schwer, uns auf Situationen einzulassen, auf ein Gegenüber einzulassen, egal ob es menschlich oder anderer Art ist, über das wir nicht die Kontrolle haben. Wir wollen die Kontrolle über die Zeit haben. Um 16 Uhr oder 17 Uhr muss das Ding fertig sein. Wir wollen wissen, was dabei herauskommt. In der Regel versuchen wir ja zum Beispiel Erfahrungen oder Begegnungen warenförmig zu kaufen. Ich mache eine Kreuzfahrt und kaufe vielleicht gleich die Polarlichtgarantie dabei. Ich will ganz sicher sein, dass da auch ein Polarlicht auftaucht. Das heißt, wir wollen Kontrolle übers Leben haben. Vielleicht müssen wir es auch, weil wir permanent zur Beschleunigung und Optimierung gezwungen sind. Aber dieser Kontrollversuch sorgt dann oft dafür, dass die Begegnungen leer bleiben. Ich kann vielleicht eine Garantie auf die Sichtung eines Polarlichts haben, aber nicht die Garantie darauf, dass das wirklich eine für mich bleibende Erinnerung wird, die dann auch eine Erinnerungsspur anlegt.
Ja, und das Doofe ist, dass man ja auch meistens schon weiß, wie dieses Polarlicht aussieht, ne?
Ja, es ist so. Man hat es schon in ganz vielen Bildern gesehen und sagt dann vielleicht, oh, das ist aber nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und das ist, glaube ich, eine verhängnisvolle Welthaltung. Und es ist schon interessant, darüber nachzudenken, ob das möglicherweise irgendeine Art von spiegelbildlicher Verhältnis jetzt auch zum Coronavirus hat.
Jetzt habe ich das Gefühl, haben wir uns vielleicht auf den ersten Blick von diesem Thema Zeit entfernt. Aber so, wenn man kurz darüber nachdenkt, heißt Unverfügbarkeit ja auch, dass man auf so etwas wie einem Zeitstrahl noch nicht das Ende erreicht hat, ne?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, also das, was ich Resonanzbeziehungen nenne, nämlich Erfahrungen, die vielleicht Hörerinnen und Hörer jetzt auch über Weihnachten machen, die sind unverfügbar, weil wir nehmen uns ja häufig vor zu sagen, ja, Heiligabend 20 Uhr, da müssen wir dann wirklich, bis dahin haben wir in der Regel Stress, das ist ja für die allermeisten Menschen so, vor Weihnachten muss alles noch erledigt werden, was dieses Jahr fällig ist, aber dann um 17 Uhr oder um 20 Uhr wollen wir plötzlich die Schalter umlegen und uns ganz aufeinander einlassen und genau das funktioniert nicht, ja, ob wir mit der heiligen Geschichte oder mit unserer Familie oder auch mit uns selbst oder mit der Natur in Resonanz kommen. Das lässt sich nicht planen, das lässt sich nicht kaufen. Und was auch dazu gehört, ist, dass das, was dann dabei herauskommt, ja, wenn wir vielleicht an Heiligabend in der Familie miteinander in Resonanz treten, was dabei das Ergebnis sein wird, manchmal kann es auch ein Streit sein. Ja. Das ist unverfügbar, das lässt sich nicht vorhersagen. Ja, so ist das.
Was machen Sie denn an Heiligabend?
Also ich spiele hier in meiner ganz kleinen Gemeinde sozusagen auch in der Diaspora sehr gerne Orgel, wenn ich zu Hause bin. Und jetzt bin ich zu Hause und wir haben tatsächlich 3 Gottesdienste. Ich glaube, wir haben sogar 5 angesetzt, aber bei 3 orgel ich zusammen, auch mit einer Querflötistin. Und das werde ich also 3-mal tun. Und dann, wir haben beschlossen, die Großfamilie zu verzichten in dem Jahr und wollen dann wirklich mal versuchen, im Kleinen ein bisschen besinnlich hier mit meiner Schwester und meiner Schwager im Schwarzwaldhaus Weihnachten zu feiern.
Und ja, also ist für Sie das Orgelspiel auch etwas, was Sie glücklich macht, ja?
Ja, das würde ich unbedingt sagen, wobei ich da tatsächlich häufig auch, weil ich versuche dann immer, ich schließe mich oft in der Kirche ein und versuche was zu finden, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass es jetzt passt. Und manchmal, gerade im Winter, ist es da halt wahnsinnig kalt und mir fällt nichts Rechtes ein und da sozusagen erlebe ich auch Unverfügbarkeit oder es klappt nicht oder ich habe das Gefühl, das klingt einfach nicht oder es inspiriert mich nicht. Aber ganz, ganz häufig habe ich dann das Gefühl, wenn ich lang genug dabei bleibe und mir einfach Zeit gebe und dann mir auch gestatte, dass das eine oder andere eben nicht klappt, irgendwann kommt da der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt ist es stimmig, so muss es sein. Und da würde ich wirklich sagen, das ist für mich sowas wie eine Resonanzachse geworden.
Herr Rosa, ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Weihnachtsfest und alle guten Wünsche fürs neue Jahr.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Und vielen Dank für das Gespräch.